Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. An einem Tag, der ganz im Zeichen des Drohnenangriffs der USA auf den iranischen General Soleimani und dessen Tötung stand. International gab es eine ganze Bandbreite an Reaktionen darauf. Wir hören unter anderem aus Washington, aus Berlin und aus Teheran. Im Anschluss an die Beiträge bin ich zum Interview verabredet mit Ina Rudolph, Irak-Expertin vom King's College in London. Außerdem Thema dieser Sendung. Nach der Gewalt in der Silvesternacht im Leipziger Viertel Konewitz gegen Polizisten dreht sich die Debatte über die Verantwortung weiter. Und in Australien treiben die verheerenden Waldbrände tausende Bewohner und Touristen in die Flucht. Auch dies Thema dieser Sendung, an deren Ende wie immer um kurz vor Mitternacht die Presseschau steht. Dort Thema unter anderem die Entwicklungen rund um die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Mit diesem Thema wollen wir auch einsteigen. In der Nacht blinkten die ersten Eilmeldungen auf. Raketenbeschuss auf in der Nähe des Flughafens der irakischen Hauptstadt Bagdad. Innerhalb weniger Stunden kristallisierte sich A heraus, dass die USA für diesen Raketenbeschuss verantwortlich waren und B, dass unter den Getöteten unter anderem der iranische General Qasem Soleimani und der irakische Milizenanführer Abu Mahdi al-Muhandis waren. Mächtige Männer, also im komplizierten Geflecht der Kräfteverhältnisse dieser so fragilen Region. Die Reaktion aus Washington auf den Militärschlag fasst Julia Kastein zusammen.
In gleich mehreren Interviews im Frühstücksfernsehen versuchte US-Außenminister Mike Pompeo zu erklären, warum die USA in der Nacht Irans Top-General Qasem Soleimani getötet haben.
The American people should know that President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about that.
Das amerikanische Volk müsse wissen, die Entscheidung von US-Präsident Trump, Soleimani auszuschalten, habe amerikanische Leben gerettet. Der iranische Top-General und Chef der Eliteeinheit Al-Quds-Brigaden sei über die Jahre für zahllose Anschläge auf US-Einrichtungen in der Region verantwortlich. Er habe bereits hunderte amerikanische Leben auf dem Gewissen gehabt. Und Soleimani sei dabei gewesen, einen weiteren Angriff mit vielen Opfern zu planen, so Pompeo. Deshalb hätten die USA nun handeln müssen, um Soleimanis Pläne, Zitat, zu unterbrechen.
This is a man who's put American lives at risk for an awfully long time. And last night was the time that we needed to strike to make sure that this imminent attack that he was working actively was disrupted.
Was genau der iranische General geplant haben soll, verriet Pompeo nicht. Doch Trumps Chefdiplomat versprach, so viele Informationen wie möglich zu liefern, damit auch der Rest der Welt verstehe, warum aus US-Sicht Gefahr im Verzug war.
We'll do our best to release everything that we know that's appropriate that we can, that doesn't put anyone at risk. We'll do our best. We want the world to understand that there was in fact an imminent attack taking place.
Nichts zu tun sei keine Option gewesen, so Pompeo. Das werde vom Iran als Schwäche ausgelegt. Dass der nächtliche Angriff die Welt noch unsicherer gemacht habe, wies der Außenminister zurück. Im Gegenteil, sie sei nun sicherer.
The world's a much safer place today.
Doch auch in den USA bezweifeln das viele. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber und ehemalige Vizepräsident Joe Biden etwa erklärte noch in der Nacht, US-Präsident Trump habe ein Streichholz in ein Pulverfass geschmissen. Sein Mitbewerber, Senator Bernie Sanders, meinte, Trumps Eskalationspolitik riskiere einen weiteren desaströsen Krieg im Nahen Osten, obwohl der US-Präsident doch genau das Gegenteil versprochen habe. Die Chefin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, beklagte, dass das Parlament nicht vorab informiert worden sei. Zwar sei es um Soleimani nicht schade, so der demokratische Abgeordnete Max Ross aus New York, aber viel entscheidender sei, was ist der Plan für morgen? Denn eine iranische Antwort sei unvermeidlich.
What is the plan for tomorrow? Because an Iranian response is inevitable.
Auch die US-Regierung rechnet mit einer iranischen Reaktion. Man habe sich darauf vorbereitet, so US-Außenminister Pompeo. Doch die US-Strategie sei richtig und angesprochen auf die Massendemonstrationen nach dem Anschlag auf Soleimani im Iran, erklärte Pompeo,
the Iranian people understand that America is a force for good in the region.
Das iranische Volk verstehe, dass die USA eine Kraft des Guten in der Region sei. Pompeo bekräftigte, dass die USA keinen Krieg wollten. Und US-Präsident Donald Trump, noch im Weihnachtsurlaub in Florida, erklärte per Tweet, Iran hat noch nie einen Krieg gewonnen, aber er hat noch nie Verhandlungen verloren. Offenbar eine Einladung an den Verhandlungstisch zurückzukehren, so der ehemalige NATO-General Weston Clark bei CNN.
It says, you better come back and talk to us now. And that's the right move.
Im Prinzip sei das auch richtig, so Clark. Doch die Iraner würden dieses Angebot kaum annehmen können. Stattdessen werde es wohl eine harsche Reaktion geben. Und dann sei die große Frage, was nun? Wie kommt man raus aus der Eskalationsspirale?
Julia Kastein berichtete aus Washington. Ein Nachschub an dieser Stelle: aus amerikanischen Sicherheitskreisen heißt es inzwischen, dass die USA 3000 Soldaten zusätzlich in den Nahen Osten verlegen. Auch im politischen Berlin gab es eine ganze Reihe von Reaktionen. Klaus Remme hat sie für uns zusammengefasst.
Massive Eskalation, dramatisch neue Lage. Bewertungen, die seit dem Morgen in Berlin von Außenpolitikern unterschiedlicher Parteien zu hören sind. Am Mittag äußerte sich die stellvertretende Regierungssprecherin.
Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Ich erinnere hier an die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormuz und die saudischen Ölanlagen. Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis. Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.
Was sollte die Bundesregierung konkret tun? Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Alexander Graf Lambsdorff sagte dazu hier im Deutschlandfunk.
Die Bundesregierung muss ihre Präsenz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu nutzen, eine Sondersitzung einzuberufen. Ich glaube, wir müssen eine völlig neue Bewertung des Bundeswehreinsatzes im Irak vornehmen. Und der Irak muss weiter in die Lage versetzt werden, ausländischem Einfluss, so wie er durch Soleimani hier verübt worden ist, dagegen gehärtet zu werden. Insofern, die Unterstützung der irakischen Zentralregierung muss weitergehen.
Bundesaußenminister Heiko Maas telefonierte mit seinem amerikanischen Amtskollegen Pompeo. Maas setzt auf Deeskalation. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte heute Mittag auf Nachfrage:
Wir stehen in Kontakt mit den amerikanischen Partnern, auch mit unseren europäischen Partnern.
Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Noripur, forderte eine sofortige Aussetzung der Ausbildungsmission für die irakischen Streitkräfte durch Bundeswehrsoldaten im Irak. Darüber hinaus stellte er die Wirkung des Einsatzes durch die neue Lage grundsätzlich in Frage. Zurzeit sind etwa 130 deutsche Soldaten vor Ort, so eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.
Es ist so, dass wir eine Einschränkung haben werden, nämlich keine Bewegung außerhalb militärischer Liegenschaften im Bereich Taji und Bagdad. Wir führen unsere Ausbildung dennoch weiter fort. Die Sicherheit unserer Soldaten und Soldaten ist natürlich für uns hat absolut oberste Priorität und wir werden das auch weiterhin sehr genau beobachten.
Es sei verfrüht, einem Abzug das Wort zu reden, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmid. Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte, wiederum forderte eine Überprüfung des Einsatzes. Die Unionspolitiker Röttgen und Hart sprachen sich für diplomatische Bemühungen aus. Norbert Röttgen will eine europäische Vermittlungsmission, Jürgen Hart ein Gesprächsangebot der Amerikaner an Teheran. Er halte den Militärschlag für einen Fehler, so der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk.
Das, was jetzt aus diesem Ereignis gemacht wird, bestimmen die Gegner Amerikas. Und das ist nachteilig für Amerika und deswegen, glaube ich, war der Schlag ein Fehler.
Noch entschiedener äußerte sich Bernd Rixinger, Chef der Linkspartei, das Vorgehen Trumps sei gefährlich und unverantwortlich.
Klaus Remme berichtete aus Berlin. War die Kritik am Militärschlag hierzulande also noch diplomatisch verkleidet, spielten sich Reaktionen primär auf politischer Ebene ab. Kam es im Iran in fast allen Teilen des Landes zu spontanen Kundgebungen gegen die USA. Die Regierung in Teheran forderte schwere Vergeltung für den Tod ihres Generals. Über Trauer und Hass im Iran berichtet Karin Senz.
Es ist ein Bild, das wir von iranischen Generälen kaum kennen. Der Sprecher der Revolutionsgarden gibt im staatlichen Fernsehen ein Interview und bricht dabei in Tränen aus. Der Moderator muss ihn trösten. Es zeigt, der Iran ist geschockt von der Tötung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden. Hunderttausende sollen heute in mehreren Städten des Iran auf die Straße gegangen sein. Die Menschen tragen große Fotos von Soleimani mit sich. Im Rahmen der Freitagsgebete gibt es Kundgebungen. Dabei schlägt die Trauer auch in Hass um. Hass auf die USA und Israel. Nieder mit den USA, nieder mit Israel steht auf den Plakaten.
Ich glaube, das wird die Menschen im Iran und Irak noch mehr zusammenschweißen. Und Amerika wird mehr gehasst werden denn je. Man wird den USA gegenüber wachsamer sein denn je und ihnen vereint entgegentreten.
Meint dieser Teheraner gegenüber dem ARD-Mitarbeiter vor Ort. Kaum einer hatte wohl mit so einem massiven Schritt der USA gerechnet. Die Gefahr, dass der Konflikt zwischen Washington und Teheran eskalieren könnte, ist groß, sagen nicht nur Experten. Dieser Iraner zeigt sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters fassungslos.
Wie dumm muss man sein, um sowas zu machen? Ich glaube, im Nahen Osten ist der Iran ein Stabilitätsfaktor. Und einer, der darauf starken Einfluss hatte, war Qasem Soleimani.
Außenminister Mohammad Javad Zarif ist einer der Ersten, der am Morgen mit einem Tweet reagiert und von einer dummen Eskalation schreibt. Später lobt auch er die Verdienste Soleimanis und auch des irakischen getöteten Milizenführers.
Beide spielten eine wichtige Rolle im Kampf der Menschen im Irak und in Syrien gegen die Terrormiliz IS. Vielleicht spiegelt die Tat der Amerikaner nur ihren Hass wider.
Auch Zarif warnt vor einer Eskalation. Er spricht von einer Feigentat. Sie zeige die Verzweiflung der USA in ihrer Nahostpolitik.
Das Vorgehen der USA hat zweifellos das Potenzial von Staatsterrorismus. Die Souveränität des Irak wird verletzt. Man hat die getötet, die ihr ganzes Leben dem Kampf gegen Unterdrückung und Unglauben gewidmet haben.
An einen richtigen Krieg zwischen den beiden Ländern will kaum einer im Iran so recht denken.
Ich glaube nicht, dass es Krieg geben wird. Das wird nicht passieren. Unser Führer ist Politiker. Er kann mit so etwas umgehen und wird die beste Entscheidung treffen.
Mäßigende Worte sind heute im Iran so gut wie nicht zu hören. Im Gegenteil, der iranische schiitische Geistliche Mujtaba Sonuri sagt im Staatsfernsehen:
Sie wissen, dass das Feuer, das Trump entfacht hat, auf die Amerikaner in der Region zielen wird.
Eine Entscheidung des obersten Nationalen Sicherheitsrates über Konsequenzen steht noch aus. Sonori legt aber nach.
Wir werden ihr Verbrechen nicht unbeantwortet lassen und sie, wo auch immer wir sie erreichen können, verfolgen. Ob im Persischen Golf, in den Ländern dieser Region, im Golf von Oman, im Indischen Ozean oder auf den Wasserstraßen, die wir kontrollieren. Wir können 36 US-Stützpunkte in der Region erreichen. Wenn die USA es auf unsere Truppen in anderen Ländern abgesehen haben, ist es für uns noch einfacher, die Amerikaner in der Region zu treffen.
Die USA reagieren auf entsprechende Warnungen und rufen US-Bürger auf, den Irak zu verlassen. Internationale Politiker mahnen, besonnen zu reagieren. Dieser Teheraner sagt Reuters:
Ich glaube, das wird nicht unbeantwortet bleiben, sondern zu schlimmen Zwischenfällen führen, unter denen die Menschen im Irak und anderen Ländern der Region leiden werden.
Karin Sens berichtete über Reaktionen im Iran. Schon kurz nach dem Militärschlag hat die US-Botschaft in Bagdad ihre Staatsbürger zur sofortigen Ausreise aus dem Irak aufgerufen. In der gesamten Region brodelt es. Jürgen Striak.
Die Tötung von General Soleimani trifft den Irak in einer äußerst heiklen Phase. Der Zorn über den Einfluss des Iran im Land war jüngst immer größer geworden. Auf dem Tahrir-Platz in Bagdad, wo Demonstranten gegen die Regierung protestieren, herrscht deshalb Freude, aber gleichzeitig auch Angst. Man befürchtet, dass der Konflikt zwischen dem Iran und den USA zukünftig noch stärker auf irakischem Boden ausgetragen wird. Auch im Libanon gehen seit Monaten Demonstranten nicht nur gegen die eigene Regierung auf die Straße, sondern auch gegen den Einfluss des Iran. In sozialen Netzwerken wird deshalb die Tötung Soleimanis gefeiert. Syrische Regimegegner haben auf Soleimanis Tod mit Genugtuung reagiert. Er sei der Anfang vom Ende des iranischen Projektes in Syrien. Anders sehen das natürlich die Verbündeten des Iran. Bei ihnen herrschen Zorn und Rachegelüste. In einer Erklärung von Hassan Nasrallah, dem Führer der libanesischen Hisbollah, heißt es, die Verbrecher, die Soleimani töteten, würden zur Verantwortung gezogen werden. Im Jemen hat ein hochrangiger Vertreter der Houthi-Aufständischen, die vom Iran unterstützt werden, das Attentat scharf verurteilt und so wörtlich schnelle und direkte Vergeltungsaktionen angekündigt.
Mit Reaktionen aus dem Nahen Osten, Jürgen Striak. Über den amerikanischen Militärschlag und dessen Implikationen kann ich nun sprechen mit Ina Rudolph, Irak-Expertin am King's College in London sowie bei der Candid Foundation in Berlin. Guten Abend, Frau Rudolph.
Guten Abend.
Donald Trump sagt, Qasem Soleimani hatte Anschläge vor, die USA seien ihm also zuvorgekommen durch diesen Schritt. Kann das, Frau Rudolph, im Iran oder im Irak irgendjemanden ernsthaft beruhigen?
Leider nicht. Also ich sehe das als höchst unwahrscheinlich, dass das zu einer Deeskalation beitragen könnte. Also im Gegenteil, das hat die Regierung ziemlich ins Bedrängnis gebracht, weil hier handelt es sich um die Ermordung eines staatlichen Beamten, also wie im Fall von Abu Martial Mohammed, der zugleich Generalstabschef der irakischen Volksmobilisierungseinheiten ist.
Ja, Sie sprechen das an. Der ist heute ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung. General Qasem Soleimani war bei weitem nicht der Einzige, der getötet worden war. Sie haben Abu Mahdi al-Mohandi angesprochen. Wie wird die Regierung in Bagdad auf dessen Tötung reagieren müssen?
Die Regierung in Bagdad hat bereits die Anschläge verurteilt als eine Verletzung der irakischen Souveränität. Das ist daraus zurückzuführen, dass die Volksmobilisierungseinheiten eben eine staatlich sanktionierte Dachorganisation sind. Sie umfassen so circa 160.000 Kämpfer und darunter auch, also nicht ausschließlich, schiitische Einheiten. Abu al-Mahdi al-Mohandes wurde durch einen Befehl des Premierministers Abdul Mahdi als Generalstabschef schon im Juni dieses Jahres anerkannt. Zuvor galt er als Vertreter von Falah al-Fayyad, also der Leiter der Kommission der Volksmobilisierungseinheiten in Irak ist. Mhm.
Wir haben heute, Frau Rudolph, viel über offizielle Reaktionen gehört. Sie selbst waren erst vor kurzem im Irak. Was bekommen Sie denn da mit? Wie reagiert die Bevölkerung auf diesen Militärschlag?
Also für die Bevölkerung passiert dieser Anschlag in einer sehr schwierigen Krisensituation. Was ich als besonders kritisch empfinde, ist, dass durch diesen Gewaltakt eben die Aufmerksamkeit weg aus der Protestbewegung, dass die Protestbewegung in Irak, also die eben sich gegen Korruption und für Reform des politischen Systems gerichtet hat, also dass sie aus dem Blickwinkel geraten sind. Viele spekulieren, dass das zu einem Art Zusammenschweißen pro-iranischer Elemente führen kann. Und dass eben also die irakische Regierung sich in Pflicht fühlen würde, auch also die umstrittene Gesetzgebung für eine Reduzierung der Präsenz ausländischer Truppen in Irak. Also dass man für so eine Art von Gesetzgebung im Parlament pushen würde.
Ja, Sie sprechen den iranischen Einfluss im Land an, vor allem auf die schiitischen Milizen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Iran die Situation dort jetzt weiter eskalieren lässt?
Aus iranischer Perspektive präsentierte dieser Akt also eine große Provokation. Also auf der anderen Seite ist die Angst vor weiteren Eskalationen ziemlich präsent. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, also dass die iranische Reaktion nicht unbedingt unmittelbar auch auf irakischem Boden passieren wird. Weil gerade richtet sich die Frustration bzw. also die Volkswut gegen die amerikanische Einmischung, also gegen diese amerikanische Verletzung irakischer Souveränität. Der prominente Geistlicher Muqtada al-Sadr hat heute auch einen Akt verurteilt und zu einer Art Reaktivierung seiner Jaish al-Mahdi-Miliz auch aufgerufen und nochmal zur höchster Bereitschaft aufgerufen für die Verteidigung des Irak. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass die iranische Entscheidungsträger also jetzt bewusst auch versuchen würden, weitere Eskalationsschritte erstmal auf irakischem Boden zu vermeiden. Morgen gegen 10 Uhr wird auch die Beerdigung stattfinden. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es zu einer Art Protestbewegung eskalieren kann und dass die Bevölkerung, die ziemlich so konfliktmüde ist, also keine Geduld mehr hätte, sodass Irak weiterhin zum Schlachtfeld wird.
Wir haben in den vergangenen Monaten auf der anderen Seite schon Angriffe auf die US-Truppen im Irak gesehen. Kann das jetzt nicht doch noch schlimmer werden?
Nur sind momentan ein Risiko, also dass sich die Stimmung weiterhin gegen Iran richtet. Also im Fall solcher Eskalation ist es ziemlich hoch. Und auf der anderen Seite legt Iran ein großes Wert, also eben auf diese Volksmobilisierung, auf ein Narrativ des Volkswiderstands. Und das würde auch bedeuten, also sich das irakische Volk also nicht zum Feind zu machen.
Wir haben von Joe Biden gehört, dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten. Präsident Trump habe eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen. Hat er damit recht?
Ich finde, das ist auf jeden Fall ein präzedenzloser Fall ist. Die Angriffe fanden auch in der Nähe, also des Flughafens statt. Das ist sozusagen Symbol also der irakischen Staatssouveränität. Also es wird auch von irakischen Entscheidungsträgern als Verletzung des Gewaltmonopols auch gesehen. Und wie ich auch am Anfang des Interviews gesagt habe, es geht nicht nur um die Ermordung von Qasem Soleimani, sondern auch von Abu Mahdi al-Mohandes, also der auf irakischem Boden von manchen Kräften weiterhin als ein Held gesehen wird, also der einen großen Beitrag als Architekt der Volksmobilisierung geleistet hat, um Irak also von der IS zu befreien.
Können Sie vor diesem Hintergrund den Schritt der US-Regierung verstehen?
Für viele Experten war dieser Schritt also nicht nur eine spontane Reaktion auf den Sturm also der US-Botschaft, sondern auch zum Teil eine Reaktion von vermehrten Anschlägen auf US-Zielen, für die eben also die Volksmobilisierungseinheiten und Iran auch oft beschuldigt wurde. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, also dass im Licht der anstehenden Wahlkampfs also so eine Eskalation also auch eine symbolische Bedeutung hat. Und vor kurzem hat auch Sekretär Pompeo nochmal angekündigt, dass eine weitere Einheit, die Teil der Volksmobilisierungseinheiten ist, die Milizen Asaib Ahal al-Haq von Qais Hazali, auch zu der Liste also von ausländischen Terrororganisationen eingestuft sein wird.
Ina Rudolph, Irak-Expertin am King's College in London und an der Candid Foundation in Berlin. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Es ist 23.33 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten und blicken nach New York. Auch UN-Generalsekretär Guterres hat vor der Gefahr eines neuen Golfkriegs gewarnt. Peter Mücke.
Die Welt könne sich keinen neuen Golfkrieg erlauben, heißt es in dem kurzen schriftlichen Statement des UN-Chefs. Er sei tief besorgt wegen der jüngsten Eskalation in der Region. Zugleich rief er alle Beteiligten zur Deeskalation und maximaler Zurückhaltung auf. Guterres reagierte damit auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani. Soleimani war in der arabischen Welt als wichtigster Vertreter des iranischen Militärs gefürchtet. Der Iran hat Vergeltung angedroht. International wird eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran befürchtet, der zu einem Flächenbrand im Nahen Osten führen könnte. Am vergangenen Wochenende war es zur bislang gefährlichsten Eskalation gekommen, als die US-Armee die irakische Miliz Kataib Hisbollah bombardierte. Als Reaktion auf den Angriff drangen hunderte Demonstranten in Bagdads besonders gesicherte grüne Zone ein und versuchten, die US-Botschaft zu stürmen.
Auf internationaler Bühne hat es wenig offene Zustimmung für den amerikanischen Militärschlag gegeben. Sie gibt es dennoch. Aus Israel von Benjamin Netanyahu kommt Lob für den US-Präsidenten Donald Trump und für dessen Entscheidung für den Raketenangriff. Julio Segador.
Israels Premierminister Netanyahu hat nach dem Tod des iranischen Generals Soleimani und angesichts möglicher Vergeltungsmaßnahmen des Iran seinen Staatsbesuch in Griechenland abgebrochen und ist nach Israel zurückgereist. Netanyahu lobte den von US-Präsident Trump angeordneten Raketenangriff. Wie Israel hätten auch die USA das Recht auf Selbstverteidigung. Qasem Soleimani ist für den Tod amerikanischer Bürger und vieler anderer unschuldiger Menschen verantwortlich. Er plante weitere derartige Angriffe. Es ist ehrenvoll von Präsident Trump, dass er schnell, energisch und entschlossen gehandelt hat. Bereits am Vormittag hatte das israelische Sicherheitskabinett getagt und angeordnet, alle israelischen Einrichtungen im Ausland in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Das beliebte Skigebiet am Berg Hermon, es befindet sich in den von Israel besetzten Golanhöhen und nahe der libanesischen und syrischen Grenze, wurde für Touristen geschlossen. Kritik an dem US-Raketenangriff im Irak übte die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Die Ermordung Soleimanis öffne alle Türen, nur nicht für Ruhe und Stabilität, erklärte ein Sprecher per Twitter.
An dieser Stelle noch der Hinweis, das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7, Jörg-Christian Schillmöller, über den US-amerikanischen Militärschlag und dessen Implikationen für die Region. Wir machen weiter mit Spanien. Die Wahlbehörde ordnet die Absetzung von Kataloniens Regierungschefs an Oliver Neuroth aus Madrid.
Die Wahlkommission schließt sich einem Urteil aus dem Dezember an. Ein Gericht in Barcelona hatte Torra wegen Ungehorsam zu einem Amtsverbot von 18 Monaten verurteilt. In dem Fall war es um Symbole der Unabhängigkeitsbewegung an öffentlichen Gebäuden gegangen, unter anderem gelbe Schleifen als Zeichen der Solidarität mit den inhaftierten katalanischen Separatistenführern. Die spanische Wahlkommission hatte vor der Parlamentswahl im April angeordnet, dass diese Symbole entfernt werden, weil sie nur einen Teil der Bevölkerung repräsentierten. Doch Torra weigerte sich. Nun entzieht die Wahlkommission Torra sein Mandat im katalanischen Parlament. Damit kann er auch nicht länger Regionalpräsident sein. Die Regionalregierung Kataloniens rief für heute Abend eine außerordentliche Sitzung ein. Katalanische Unabhängigkeitsinitiativen forderten die Menschen auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Auch die Spitze der Separatistenpartei ERC setzt sich zusammen, um über die politischen Konsequenzen zu beraten, wie es hieß. Man stehe Torra zur Seite. Gestern erst hatte die ERC ihre Bereitschaft erklärt, den spanischen Ministerpräsidenten Sanchez bei seiner Regierungsbildung zu unterstützen. Beobachter gehen davon aus, dass dieser Beschluss nun wackeln könnte.
Wir kommen zur deutschen Innenpolitik. Im August war es in Kraft getreten, das sogenannte geordnete Rückkehrergesetz. Eigentlich soll das Abschiebungen erleichtern. Ausreisepflichtige ohne Papiere können so beispielsweise in einem normalen Gefängnis festgehalten werden. Doch nun gibt es Zweifel. Was bringt es wirklich? Wer wendet es an? Christopher Jennert.
Mehr Abschiebungen sollten möglich werden mit dem sogenannten geordnete Rückkehrgesetz. Es regelt unter anderem, dass Ausreisepflichtige ausnahmsweise in einem normalen Gefängnis festgehalten werden können, so der Plan von Bundesinnenminister Seehofer. Der Spiegel berichtet jetzt aber, dass bisher kein einziges Bundesland davon Gebrauch gemacht hat und dass das auch die meisten Länder so belassen wollen. Lediglich Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern überlegen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben laut Spiegel dagegen Zweifel, ob Seehofers Gesetz mit Europarecht zu vereinbaren ist. Sprich, ob Abschiebehäftlinge und Strafgefangene überhaupt in einem Gefängnis untergebracht werden dürfen, allerdings getrennt voneinander. Hintergrund des Gesetzes ist, dass immer wieder geplante Abschiebungen gescheitert sind, weil die Polizei die Betroffenen nicht gefunden hat. Das soll sich nach Vorstellung des Bundesinnenministeriums ändern, wenn diese schon frühzeitig im Gefängnis festgehalten werden. Eigentlich in speziellen Abschiebegefängnissen. Weil es davon aber nicht genug gibt, wollte Innenminister Seehofer so eine Ausnahme schaffen, um doch mehr rückführen zu können. Ob das trotz der ablehnenden Haltung der Länder funktioniert hat, ist unklar.
Die Große Koalition in Berlin will eigentlich das 2%-Ziel für die Verteidigung ab 2030 erreichen. Das ist der CSU-Landesgruppe allerdings zu spät. Sie fordert deshalb, die Bundeswehr mit erheblich mehr Geld auszustatten. Aus Bayern berichtet Barbara Kostalnik.
Bei Soldatinnen und Soldaten wird die CSU mit diesem Papier punkten. Wir wollen die bestmögliche Ausrüstung, heißt es da und weiter. Deshalb wollen wir für die Bundeswehr die Vollausstattung mit Ausrüstung und Gerät, einschließlich der für den Betrieb notwendigen Mittel. Sprich, mehr Geld fürs Militär. Nach Ansicht der CSU-Abgeordneten im Bundestag sollen die Verteidigungsausgaben um 3 Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. Auch soll für die NATO mehr Geld bereitgestellt werden, um den Verpflichtungen gegenüber dem Verteidigungsbündnis schneller nachzukommen. Bislang sind im Haushalt 50,3 Milliarden Euro für die NATO vorgesehen. Ob der SPD-Finanzminister in der Großen Koalition allerdings weitere Mittel einfach locker machen wird, ist fraglich. Mehr Unterstützung will die CSU auch für die Landwirte bereitstellen, die vom Klimawandel betroffen sind. Um für Risiken durch Dürre oder Starkregen vorzusorgen, soll die Möglichkeit eines staatlich geförderten Ansparkontos geschaffen werden. Die CSU-Landesgruppe will ab Montag auf ihrer Klausur im bayerischen Seon diese und weitere Ideen beraten.
Wir kommen zur Börse. Zunächst geht der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 28.635 Punkten, wie es in Frankfurt aussah, auf dem Parkett Klaus-Rainer Jackisch.
Sorgen vor einer Eskalation der Lage rund um den Persischen Golf haben den Frankfurter Aktienmarkt heute kräftig einknicken lassen. Nach der tödlichen Attacke der USA auf einen hochrangigen iranischen General rutschte der deutsche Aktienindex zeitweise um rund 2% ab, konnte sich am Nachmittag aber etwas fangen. Dennoch ging das Börsenbarometer mit einem Minus von 1,3% aus dem Handel und schloss die erste Börsenwoche des neuen Jahres mit 13.385 Punkten. Nur ein Tag nach dem hoffnungsfrohen Börsenstart ins neue Jahr hat sich die Stimmung deutlich gedreht. Sorgen machen den Anlegern vor allem mögliche Vergeltungsmaßnahmen des Iran, die auf den Ölmarkt abzielen könnten. Der Preis für Rohöl zog heute deshalb zeitweise um rund 4% an und stand damit auf dem höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres. Die Situation ist so brenzlig, weil der Iran die Straße von Hormuz kontrollieren kann. Durch die Meeresenge, die den Persischen Golf mit dem offenen Meer verbindet, geht rund ein Drittel der weltweiten Öllieferungen. Größte Verlierer waren heute vor allem Aktien von Fluggesellschaften, die immer sofort auf eine Verteuerung von Rohöl reagieren. Papiere von Air France, KLM, Delta und United gaben kräftig nach. Hierzulande brachen Aktien der Lufthansa um über 6,5% ein.
Um 23.41 Uhr kommen wir zur deutschen Innenpolitik. Das Windbürgergeld, das sogenannte, ist einer der Vorschläge für schnelleren Ausbau der Windkraft, die in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe beraten werden. Geldzahlungen für Anwohner von Windrädern sind aus Sicht der Kommunen der falsche Weg, um die Akzeptanz für Windkraft in Deutschland zu erhöhen. Uwe Brandl, der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, fordert nun für Deutschland eine sogenannte Anti-NIMBY-Bewegung. Was das ist, Theo Geers fasst für uns in Berlin zusammen.
Geld fürs Stillhalten, Geld für das Akzeptieren eines Windrades hinter dem eigenen Grundstück. Für den Deutschen Städte- und Gemeindebund ist das der völlig falsche Weg. Kein Geld für NIMBYs, sagt Präsident Uwe Brandl. Kein Geld also für diejenigen, die generell die Energiewende durchaus befürworten oder Mobilfunk für unverzichtbar halten, die aber das Windrad oder den Funkmast in ihrem Hinterhof nicht wollen. Oder auf Englisch eben »not in my backyard«, woraus sich die Wortschöpfung NIMBY ableitet. Die Idee, NIMBYs, also etwa Anwohner, die keinen Windpark in Sichtweite wollen, fürs Stillhalten zu entschädigen, läuft für Uwe Brandl deshalb in die völlig falsche Richtung. Es droht vielmehr ein Dammbruch.
Wer die Energiewende will, der muss halt bestimmte Dinge auch tolerieren, und zwar entschädigungslos. Dazu gehört auch der Aufbau von Windparks. Wenn wir beginnen, für Stillhalten zu zahlen, dann wird das mit Sicherheit bei den Windrädern beginnen, wird dann über die Straßen und über andere Infrastrukturmaßnahmen weiterlaufen.
Was Deutschland stattdessen brauche, ist für Uwe Brandl im Hauptberuf Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg auch klar.
Ich glaube, wir brauchen eine Anti-NIMBY-Bewegung in der Bundesrepublik.
Gemeinsame Lösungen mahnt der Städte- und Gemeindebund auch für das Altschuldenproblem an, mit dem Tausende von Kommunen kämpfen und das die Republik zunehmend in Arm und Reich spaltet, ohne dass es für die armen Städte Aussicht auf Besserung gibt.
Kassenkredite in Nordrhein-Westfalen 24 Milliarden. Zum Vergleich Bayern 176 Millionen. Ja, da wissen Sie, was reich und arm bedeutet.
Rechnet Gerd Landsberg vor, der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Damit arme Kommunen wieder in Schulen, Kitas oder ein Gewerbegebiet investieren können, hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz im letzten Jahr vorgeschlagen, etwa 2500 betroffenen Kommunen zu helfen. Erste Gespräche laufen bereits. Im Prinzip sollen der Bund und das jeweilige Bundesland die Schulden übernehmen. Die Rede ist von 40 bis 50 Milliarden Euro. Denkbar ist ein Fonds, in den diese Altschulden ausgelagert würden. Doch viele Details sind strittig. Welche Kommune entschuldet wird und welche nicht, ist nur ein Problem. Ein zweites sind die Städte und Gemeinden und auch die Länder, die solide gewirtschaftet haben und die zusehen sollen, wie andere, die womöglich unsolide waren, nun herausgehauen werden. Bedingung für Gerd Landsberg ist deshalb,
dass nicht andere Länder, ich nenne mal Bayern oder Baden-Württemberg, sagen, wir wollen aber auch was.
Sonst werde die Entschuldung nicht funktionieren. Bedingung sei auch, dass die Kommunen, die entschuldet werden, im Gegenzug strenge Auflagen zu erfüllen haben, damit nicht in Zeiten verlockend niedriger Zinsen sofort wieder neue Schulden aufgenommen würden. Aber das Problem Neid bleibe, räumt auch Gerd Landsberg ein. Sein Rat?
Das ist wie in der Familie. Wenn Sie einem bedürftigen Kind etwas geben, dann sagen die anderen, ja, aber wir waren aber erfolgreich. Da müssen wir durch und das ist eine Frage der Solidarität nicht nur der Kommunen, sondern auch der Länder.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Blick nach Nürnberg. Am Vormittag war es wieder soweit. Für 10:30 Uhr war die Pressekonferenz der Bundesagentur für Arbeit angekündigt. Das Verlautbarte klang ernüchtert. Stanislaw Kosakowski.
Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen vorwiegend aus saisonalen Gründen angestiegen. Rechnet man diese Einflüsse heraus, ist allerdings noch ein Anstieg von rund 8.000 Menschen ohne Job zu verzeichnen, erläutert der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
Der Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende weiterhin robust gezeigt. Wir sehen aber Spuren der konjunkturellen Schwächephase.
Zurückgeblickt auf das gesamte Jahr 2019 habe sich der Arbeitsmarkt ebenfalls robust gezeigt. Die Arbeitslosigkeit habe im Jahresdurchschnitt abgenommen. Die Beschäftigung sei weiter gestiegen, berichtet Detlef Scheele.
2019 ist damit das Jahr, in dem sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Unterbeschäftigung so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung gewesen ist.
Dennoch ist dann mehr Arbeitslose Arbeitslosengeld I ausgezahlt worden als noch 2018. Die Arbeitsagenturen zahlten an 750.000 Personen Arbeitslosengeld aus. Das sind 35.000 mehr als im Vorjahr. Das größte Thema im neuen Jahr werde nach Scheeles Worten die Suche nach Fachkräften sein. Außerdem gäbe es Anzeichen, dass die Konjunktur im laufenden Jahr wieder anziehen könnte.
Stanislaus Kosakowski. In der Silvesternacht ist es im Leipziger Stadtteil Konnewitz zu Ausschreitungen gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Polizei war ein Polizist am Kopf verletzt worden, nach Einschätzung der Ermittler von Linksextremisten. Die Diskussion darüber, wer nun dafür die Verantwortung trägt, ist in vollem Gange. Johannes Kuhn berichtet.
Der Polizeibeamte, der in der Silvesternacht schwer verletzt wurde, hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Die politische Aufarbeitung der Ausschreitungen im Leipziger Stadtteil Konnewitz geht unterdessen weiter. So muss sich die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken von verschiedenen Seiten Kritik gefallen lassen. Sie hatte in einem Interview die Gewalt verurteilt, aber auch eine Überprüfung der Polizeitaktik gefordert. Die Beamten seien womöglich unnötig in Gefahr gebracht worden, so Esken zur Funke Mediengruppe. Der Polizeieinsatz war aus dem linken Leipziger Spektrum kritisiert und als unnötig konfrontativ beschrieben worden. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, sagte dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks:
Also ich glaube, dass dieser Hinweis von der Frau Esken überhaupt nicht hilfreich ist für die Debatte, sondern dass wir ganz im Gegenteil, so ähnlich wie wir es beim Rechtsextremismus haben, auch beim Linksextremismus, eine klare gesellschaftliche Signalwirkung dafür brauchen, dass Gewalt gegen Polizei inakzeptabel ist.
FDP-Chef Christian Lindner warf Esken vor, Täter und Opfer zu vertauschen. Die AfD sprach von infamen Aussagen. Eskens Parteikollege, der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel, verschickte über Twitter einen Ratschlag. Man müsse Gewalttäter politisch, medial und mit Polizei und Justiz bekämpfen, statt, so wörtlich, aus der Ferne über die Strategie der Polizei zu schlaumeiern. Sachsens Innenminister Roland Wöller erklärte, der Polizeieinsatz werde standardmäßig aufgearbeitet. Der CDU-Politiker traf sich am Freitag mit beteiligten Einsatzkräften. Der Angriff der 20 bis 30 teils vermummten Personen auf die Beamten sei ein Angriff auf den Rechtsstaat gewesen, so Wöller. Er verwies dabei auch auf Brandanschläge, auf Baukräne und eine Attacke auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma. Diese Taten aus den vergangenen Monaten wurden ebenfalls Leipziger Linksextremisten zugeschrieben.
Das ist eine neue Dimension. Das heißt, wir haben es mit Straftätern zu tun aus dem linksextremistischen Bereich, die nicht davor zurückstehen, auch unbeteiligte Menschenleben mit in Gefahr zu bringen. Und diese Situation hat sich über lange Jahre aufgebaut. Und es ist jetzt die Aufgabe nicht nur der sächsischen Polizei, sondern auch der Stadt Leipzig gemeinsam, wir haben ja schon Schritte miteinander verabredet, hier Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Die Leipziger Polizei muss unterdessen ihre ursprüngliche Darstellung der Silvesterereignisse in einem relevanten Punkt korrigieren. Am Neujahrstag hatte es in einer Polizeimeldung geheißen, dass sich der schwerverletzte Beamte einer Notoperation unterziehen musste. Recherchen der Tageszeitung Taz hatten ergeben, dass es sich um einen Eingriff an der Ohrmuschel unter lokaler Betäubung gehandelt hatte. Mitarbeiter der Klinik hätten sich darüber gewundert, dass die Polizei von einer Notoperation gesprochen habe. Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretschmer nun:
Es gab eine Behandlung des Beamten, der am Ohr schwer verletzt war.
Das Amtsgericht Leipzig hat unterdessen Haftbefehl gegen 4 Männer erlassen, die während der Ausschreitungen festgenommen worden waren. Ihnen wird unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung vorgeworfen. Im Fall des schwer verletzten Polizisten hält die Staatsanwaltschaft daran fest, wegen versuchten Mordes zu ermitteln.
Johannes Kuhn berichtet. Die Bilder aus Down Under sind verstörend. Im Südosten Australiens herrscht Katastrophenalarm. Tausende Menschen sind auf der Flucht vor den verheerenden Buschbränden. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria mussten die Bewohner gleich mehrerer Städte vor der Feuerwalze evakuiert werden. Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen des Landes. Holger Senzel mit einem Bericht aus einer Region im Ausnahmezustand.
Kein Öl und keine Kohle mehr, stoppt den CO2-Ausstoß, rufen Demonstranten im rauchverhangenen Sydney. Die Proteste haben zugenommen, seit die verheerenden Buschbrände in Australien toben. Seit Oktober Millionen Hektar Land vernichtet und über 1000 Häuser zerstört haben. So früh und so heiß kam der Sommer mit den Buschfeuern noch nie, das ist Fakt. Und so extrem waren die Dürren auch noch nicht. Am menschgemachten Klimawandel liegt's, davon sind die meisten Wissenschaftler überzeugt, und mehr Australier sind bereit, dies zu glauben. Die Stimmung ändert sich im weltgrößten Kohleexportland. Vor 2 Jahren kam der heutige Premierminister Scott Morrison noch mit einem Brocken Kohle ins Parlament, streckte sie wütend der grünen Opposition entgegen, die von Klimawandel sprach. Das ist Kohle und vor der müsst ihr keine Angst haben. Männer und Frauen dieses Landes haben sie aus der Erde gegraben und sie garantiert seit über 100 Jahren den Wohlstand Australiens. Australiens Wirtschaft ist auf Kohle gebaut. Der Großteil der Elektrizität wird mit Kohle erzeugt im sonnenreichen Australien, über 200 Millionen Tonnen exportiert. Es geht um Milliarden Dollar und Zehntausende Arbeitsplätze. Australien hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde, aber die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels galten lange als Angriff auf die australische Seele. Und in keinem anderen Land der Erde gab es denn auch so viele Leugner des menschengemachten Klimawandels. Demonstranten vor der Baustelle der Adani-Mine. In Queensland soll eine der weltgrößten Förderstätten für Kohle in Betrieb gehen. Nach 9 Jahren heftigen Protesten und endlosen politischen Debatten gab die Regierung von Queensland das Go. Doch auch international wächst der Druck. Siemens etwa überlegt, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Auch im Lande selbst werden die Zweifel an Australiens Kohlepolitik mehr. Denn es sind ja längst nicht mehr nur Wissenschaftler, die warnen, oder Schüler und Klimaaktivisten, die protestieren und die Scott Morrison noch bis vor kurzem als grüne, weltfremde Spinner abtat. Es sind Männer der Praxis, wie der pensionierte Feuerwehrchef von New South Wales, Greg Mullins, die die Regierung wegen ihrer Klimapolitik angreifen. It's now 29 Fire and Emergency Service Chiefs. Wir sind 29 ehemalige Feuerwehrchefs. Das sind zusammen 1000 Jahre Berufserfahrung. Und wir sehen doch, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Wir erleben die extremste Hitze, die schlimmste Trockenheit und die verheerendsten Brände, die es jemals gab. Wir brauchen jetzt neue Ideen. Wir müssen irgendetwas tun. Eines der größten Probleme ist ja auch, dass uns das Wasser ausgeht. Premierminister Scott Morrison jedenfalls betet für Regen. Auch wenn er heute sicher nicht mehr mit einem Stück Kohle ins Parlament käme, die Diskussion über den Klimawandel möchte er derzeit nicht führen. Es sei nicht die Zeit für Streit. Australier müssten in dieser Notlage zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Vermeiden jedoch wird die Regierung das Thema auf Dauer nicht mehr können. Dafür ist es zu drängend geworden.
Holger Senzel berichtete aus Australien. Wir kommen zur Presseschau. Dietmar Reiche ist bei mir im Studio.
Die Tötung des iranischen Generals Soleimani im Irak durch US-Drohnen ist das Thema in den Kommentaren. Dazu schreiben die Westfälischen Nachrichten aus Münster. Präsident Trump hat den Mullahs in Teheran offen den Krieg erklärt. Der Militärschlag lässt keine diplomatischen Beschwichtigungen, keinen politischen Spielraum zu. Der Iran sieht klar eine rote Linie überschritten. Um das Gesicht zu wahren, schwört sich Teheran auf den Rachefeldzug ein. Ähnlich sieht es der Berliner Tagesspiegel. Das ist ein Schlag, der nicht nur den Nahen Osten erschüttern wird. Die gezielte Tötung von Soleimani durch amerikanische Raketen ist eine klare Botschaft der US-Regierung Richtung Teheran. Wir lassen uns nichts gefallen. Schon gar nicht einen Angriff auf unsere diplomatische Vertretung in Bagdad. Die Süddeutsche Zeitung vermisst eine plausible Strategie des US-Präsidenten. Trump hat die ultimative Eskalation gewählt und dabei mehrere Stufen ausgelassen. 3 Jahre lang hat er seine Abneigung gegen Militärschläge zur stillen Maxime amerikanischer Außenpolitik gemacht und damit die Weltgewichte massiv verschoben. Nun benutzt der Präsident plötzlich das Militär wie ansonsten nur sein Twitter-Konto. Impulsiv, unberechenbar, ungezügelt. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen macht sich Gedanken über mögliche Vergeltungsschläge des Iran. Die 3-tägige Staatstrauer ist eine Atempause, in der man sich in Teheran überlegt, wo und wann man zuschlagen lässt und wo es den USA und oder der Weltwirtschaft am meisten wehtut. Sicher ist nur, die iranischen Möglichkeiten, die Eskalation nach oben zu schrauben, sind schier unbegrenzt. Die Fuldaer Zeitung spekuliert, wahrscheinlich werden es diesmal keine versprengten Dschihadisten sein, die US-Einrichtungen in der Region angreifen. Massivere und weitreichendere Folgen für die Welt hätte zum Beispiel ein Angriff auf saudische Ölanlagen. Die Zeitung Die Welt merkt an, es ist keinesfalls ausgemacht, dass der Gegenschlag der Amerikaner zu einem Krieg in der Region führen wird. Die Mullahs wissen, dass sie einen echten Krieg mit den USA nicht gewinnen können. Der Tod Soleimanis markiert nun einen Wendepunkt. Die neue Osnabrücker Zeitung stellt klar, Soleimani war kein Unschuldslamm, sondern Terrorfürst. Er organisierte Aufstände und Anschläge. Aber rechtfertigt das, ihm ohne Verurteilung das Leben zu nehmen? Die USA haben erneut zu einem Mittel gegriffen, mit dem sie zeigen, dass sie sich in mancher Hinsicht nicht besser verhalten als ihre Gegner. Die Berliner Taz resümiert, die Vereinigten Staaten haben den Aufstieg Irans zur Regionalmacht nicht verhindert und werden ihn auch in Zukunft nicht eindämmen können. Der Iran hat seinen Einfluss im Nahen Osten in den letzten 10 Jahren enorm ausweiten können, teilweise auch dank der US-Politik.
Dietmar Reiche mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen noch unsere Frühsendung ans Herzen. Da geht's auch um die Situation im Nahen Osten. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Heinrich. Gute Nacht.